Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Politiker in aller Welt würdigen den verstorbenen Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn. Wir reden über den Mann, den die Kritik am Stalin-Terror zu einem Opfer des Stalin-Terrors gemacht hat. Weitere Themen: Nach dem Attentat im Westen Chinas betonen die Behörden, sie könnten sichere Olympische Spiele garantieren. In der Türkei wird mit Ilkay Başbuğ ein Mann neuer Generalstabschef, dem Besonnenheit und Diplomatie nachgesagt wird. Die Gewerkschaft Travail Suisse verlangt 5% mehr Lohn für nächstes Jahr. Zu viel, sagen die Arbeitgeber, und auch die Nationalbank mischt sich ein. Und an der AIDS-Konferenz in Mexiko gibt die Schweizer Präventionspolitik viel zu reden. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Weltweit haben Spitzenpolitiker auf den Tod des russischen Nobelpreisträgers Alexander Solschenizyn reagiert. Die russische Regierung erhielt unter anderem Beileidschreiben von Deutschlands Bundeskanzlerin Merkel, von Frankreichs Staatspräsident Sarkozy, aber auch von US-Präsident Bush. Sie alle lobten Solschenizyn als mutigen Schriftsteller, der wesentlich dazu beigetragen habe, dass die schrecklichen Ereignisse der Stalinzeit überwunden werden konnten. Solschenizyn verstarb in der Nacht auf heute, 89-jährig, an einem Herzversagen. 1970 erhielt er den Literaturnobelpreis. Zu seinen wichtigsten Werken zählte «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch» sowie «Archipel Gulag». Speziell im Werk über Iwan Denissowitsch hat Solschenizyn die brutalen Zustände in den sowjetischen Arbeitslagern zum Greifen nah dargestellt. In mehreren Städten Italiens patrouillieren seit heute insgesamt 3000 Soldaten. Sie sollen, gemeinsam mit der Polizei, für mehr Sicherheit sorgen. Der vorerst auf 6 Monate begrenzte Einsatz ist vom Parlament Ende Juli bewilligt worden. Die Maßnahme ist Teil des sogenannten Sicherheitspaktes, mit welchem die neue Regierung von Silvio Berlusconi das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen will. Eingesetzt werden die Soldaten beispielsweise an U-Bahn-Stationen, an Bahnhöfen und bei Botschaften ausländischer Staaten. Innenpolitisch ist der Militäreinsatz höchst umstritten. Die Mitte-Links-Opposition beispielsweise spricht von einer Militarisierung des Landes. 4 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Peking sind bei einem Anschlag im Nordwesten Chinas 16 Polizisten ums Leben gekommen. Die 2 mutmaßlichen Attentäter wurden verhaftet. Wie die chinesische Polizei bekannt gab, gehören die beiden zur Volksgruppe der Uiguren. Diese stellen in der betroffenen Provinz die Mehrheit der Bevölkerung. Die meist muslimischen Uiguren wehren sich seit Jahren gegen die Zentralgewalt in Peking. Trotz dem Anschlag sei China in der Lage, sichere Olympische Spiele durchzuführen, sagte ein Sprecher der Organisatoren in Peking. Russland zeigt sich sehr besorgt ob der gespannten Lage zwischen Georgien und der abtrünnigen Provinz Südossetien. Der stellvertretende russische Außenminister sagte, die zunehmenden Spannungen seien auf eine unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt auf georgischer Seite zurückzuführen. Bei Kämpfen im gebirgigen Südossetien waren am Wochenende mindestens 6 Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Hunderte flohen ins benachbarte Russland. In der Türkei ist einer der einflussreichsten Posten im Staat neu besetzt worden. Der bisherige Chef des Heeres, Ilkay Başbuğ, wird neuer Generalstabschef. Er übernimmt das Amt von Yaşar Büyükanıt, der während 2 Jahren an der Spitze des türkischen Militärs stand. Wie sein Vorgänger wird auch der neue Generalstabschef von Beobachtern als Falke bezeichnet. Er sei jedoch gleichzeitig sehr besonnen und diplomatisch. Im Parteiausschlussverfahren gegen den früheren deutschen Bundesminister Clement geht der Streit innerhalb der SPD weiter. Jetzt hat sich die SPD-Führungsspitze dazu geäußert. So verlangte Bundestagsvizepräsident Thierse von Clement mehr Selbstkritik und forderte ihn auf, Fehler zuzugeben. Und Bundesgeschäftsführer Heil verlangte, Clement müsse auf Kompromissvorschläge eintreten. Clement hatte am Wochenende erklärt, er werde sich nicht vorschreiben lassen, wann, wie und wo er künftig seine Meinung äußern werde. Im hessischen Wahlkampf hatte Clement erklärt, die SPD-Spitzenkandidatin Ypsilanti sei wegen ihrer Haltung zu Atomkraftwerken nicht wählbar. Die spanische Justiz hat nur zwei Tage nach der Freilassung eines gefürchteten ETA-Terroristen gegen diesen Ermittlungen aufgenommen. Ein Untersuchungsrichter sagte in Madrid, es bestehe der Verdacht, dass er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis öffentlich terroristische Aktivitäten gutgeheißen habe. Der heute 52-Jährige war in den 80er Jahren an 11 Anschlägen mit 25 Todesopfern beteiligt gewesen. Dafür wurde er ursprünglich zu 3000 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach spanischem Recht wurde er nach 18 Jahren freigelassen. Der christlich-soziale Dachverband der Arbeitnehmenden, Travail Suisse, verlangt für nächstes Jahr 5% mehr Lohn. Er begründet seine Forderung mit dem verlangsamten Wirtschaftswachstum. Der private Konsum werde damit zur wichtigsten Konjunkturstütze. Die Teuerung müsse voll ausgeglichen werden und zusätzlich sollten die Reallöhne um bis zu 2,5% erhöht werden, fordert Travail Suisse. Für den Schweizerischen Arbeitgeberverband kommt diese Lohnerhöhung nicht in Frage, wie eine Vertreterin der Nachrichtenagentur AP sagte. Die CVP Schweiz hat sich mit einem Grundsatzpapier zur Volksschule geäußert. Darin fordert die Partei, dass die Reformen auf jene Bereiche begrenzt werden, wo diese auch wirklich Verbesserungen bringen. Konkret verlangt die CVP, Mathematik und Naturwissenschaften bereits in den ersten Primarschulklassen. Und die Eltern sollten vermehrt eingebunden werden. Daher solle der Besuch von Elternabenden obligatorisch sein, schreibt die CVP. Bei heftigen Unwettern sind in Frankreich und Belgien 4 Menschen ums Leben gekommen. Die größten Schäden werden aus Nordfrankreich unweit der belgischen Grenze gemeldet. Dort riss ein Wirbelsturm eine 10 Kilometer lange Schneise in die Landschaft, beschädigte Häuser und riss Dächer weg. 3 Personen konnten nur noch tot geborgen werden. In Belgien wurde Katastrophenalarm ausgelöst, weil Feuerwehr und Zivilschutz angesichts der schwierigen Situation überfordert waren. Eine ältere Frau stürzte während des Sturms und starb danach an Unterkühlung, wie das belgische Radio VRT berichtet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7078 Punkten minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.307 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 63,33 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,91. Das Wetter bis morgen Dienstagabend. Bis morgen Vormittag ist es im Norden oft bewölkt und stellenweise fällt etwas Regen. Am Nachmittag ist es dann meist trocken und es gibt zunehmend sonnige Abschnitte. Dazu steigen die Temperaturen auf rund 26 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig und es wird rund 31 Grad heiß. Am Mittwoch scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne, nur am Alpensüdhang ist es gewitterhaft. Die Höchstwerte liegen bei 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Die weiteren Themen. Zunächst reden wir über einen Physiker, der den Mechanismus des Stalin-Terrors kannte und erklärte. Zum Tod von Alexander Solschenizyn ein Gespräch mit unserem ehemaligen und neuen Russland-Korrespondenten Peter Gissling. Dann Tatbeweis für einen alten Vorwurf. Chinas Behörden machen radikale Uiguren verantwortlich für den Anschlag in der Provinz Xinjiang. Gegenspieler in Uniform. In der Türkei kriegt es Premier Erdogan mit einem kühlen Strategen zu tun als Armeechef. Kondomgebot mit Löchern. An der AIDS-Konferenz in Mexiko geben die Schweizer Präventionsregeln viel zu reden. Überlegungen zu einem Ritual. Mit ihren Lohnforderungen laufen die Gewerkschaften Jahr für Jahr auf. Weshalb eigentlich? Und dann die Sommerserie unserer zwei Korrespondenten in den USA. Heute die Reportage von der Boone Hall Plantation im Grand Old South, wo der amerikanische Bürgerkrieg noch nicht wirklich beendet ist. Er war bestimmt eine der auffälligsten Figuren des 20. Jahrhunderts. Alexander Solschenizyn setzte die Macht des Wortes der sowjetischen Tyrannei entgegen. In der Nacht auf heute ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. In seinem Hauptwerk Archipel Gulag, einer monumentalen Dokumentation über den Stalin-Terror und das brutale Lagersystem, gibt Solschenizyn den Opfern eine Stimme. Da schreibt er, dass die Linie, die Gut und Böse trennt, nicht zwischen Staaten verlaufe und nicht zwischen Klassen und Parteien, sondern quer durch jedes Menschenherz. Darüber sprach ich mit Peter Gisling, unserem Korrespondenten in Moskau in den 90er Jahren und seit kurzem wieder für Radio DRS in Russland. Erste Frage an Peter Gisling: Welches Menschenbild kommt da zum Ausdruck?
Nun, Solschenizyn war ja irgendwie jemand, der sich selbst mit viel Zivilcourage, mit eigenem individuellem Engagement an die Öffentlichkeit gerichtet hat. Er hat sich nie hinter irgendeiner Organisation oder Partei versteckt. Und so gesehen, muss man vielleicht auch sagen, war er eben jemand, der stets auch an die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen sehr große, aber eben auch berechtigte Erwartungen gerichtet hat.
Solschenizyn hat die Stalinlager selbst erlebt, und zwar schon als junger Mann am Ende des Zweiten Weltkrieges. Was hat ihn angetrieben? Was hat ihn zu diesem furchtlosen Stalin-Kritiker gemacht?
Ja, er sah sich jedenfalls zu Beginn seiner schreiberischen Tätigkeit offenbar kaum als Schriftsteller, er war ja eigentlich Physiker, und in einem Interview, das ich soeben am Fernsehen gesehen habe, hat er beispielsweise erklärt, er habe das Erlebte damals zuerst mal für sich selbst notiert und habe letztlich nicht damit gerechnet, dass das alles mal publiziert werde. Später dann allerdings, ich erinnere mich, als er 1994 nach Moskau zurückgekehrt ist, war er irgendwie schockiert, dass er vielen hier im Lande zwar ein Begriff war, dass viele Bürgerinnen und Bürger hier aber seine Bücher und seine Schriften gar nie wirklich gelesen hatten.
Erstmals richtig Aufsehen erregt als Schriftsteller hat er 1962 mit dem Roman «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch». Weshalb wurde dieser Erstling zu einer derartigen Sensation?
Nun ja, dieser Roman in der Ich-Form geschrieben hat eigentlich zum allerersten Mal hier in der Sowjetunion ganz minutiös aufgezeigt, welchem Schrecken Millionen von Menschen ausgesetzt waren, welche in die damaligen Mühlen des Stalin-Terrors geraten waren. Man hat dann hier in den Küchen, in den Stuben eifrigst dieses Buch gelesen und diskutiert. Und dieses Buch hat natürlich auch sehr, sehr viel beigetragen zum Abbau des auch damals noch sehr, sehr lebendigen Stalin-Kults.
1970 kam der Literaturnobelpreis, 1974 daneben Archipel Gulag und dann die Verhaftung, die Ausbürgerung, das Exil in Deutschland, der Schweiz und vor allem den USA. Wie wurde Solschenizyn in diesen fast 20 Jahren des Exils zu Hause in seiner Heimat wahrgenommen?
Ja, da muss ich sagen, das wohl wichtigste Schaffen Solschenizyns war eben meines Erachtens, dass er nicht nur einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat zur Aufarbeitung des Stalin-Terrors, er hat vor allem den noch lebendigen Opfern des Stalin-Terrors, den Überlebenden, eine Stimme gegeben und er hat auch mit dazu beigetragen, dass beispielsweise die auch heute noch sehr wichtige Organisation Memorial ihre Arbeit aufnehmen konnte. Ihr geht es um die Rehabilitierung der Opfer des Stalin-Terrors. Dafür wurde er auch dann in den Jahren seines Exils in Deutschland, in der Schweiz und in den USA, in Vermont, stets geehrt. Ab und zu wurde er, das habe ich immer wieder gesehen, beispielsweise in Vermont von russischen Reportern interviewt, dann aber zur jeweils aktuellen Situation in seiner Heimat in Russland, der er stets auch sehr, sehr kritisch gegenüberstand.
Sie haben es bereits erwähnt, 1994, nach dem Untergang der Sowjetunion, kehrte Solschenizyn zurück nach Russland. Und er blieb da der kritische Geist von früher. Das spürten vor allem Michail Gorbatschow und Boris Jelzin, die Präsidenten. Was kritisierte Solschenizyn?
Ja, vor allem Boris Jelzin hat das sehr stark zu spüren bekommen. Ihn hat Solschenizyn als Zerstörer der russischen Kultur bezeichnet und Solschenizyn hat sich auch geweigert, einen Orden aus Jelzins Händen entgegenzunehmen. Solschenizyn war eben nicht sehr angetan vom radikalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel hier in Russland. Er forderte mehr Moral und vor allem auch einen sanfteren eigenen Weg für Russland, der sich nicht nach den westlichen Vorbildern so Solschenizyn zu orientieren habe.
Zum letzten russischen Präsidenten, zu Wladimir Putin, entwickelte Solschenizyn im Verlaufe der Jahre ein harmonisches Verhältnis. Waren die beiden irgendwie Verwandte im Geiste?
Ja, das ist vielleicht eher dem geschickten Taktieren des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Putin zuzuschreiben. Es stimmt natürlich schon, beide, sowohl Wladimir Putin wie auch Solzhenitsyn, sind bzw. waren der Ansicht, Russland müsse seinen eigenen Weg gehen, dürfe sich nicht die weitere Entwicklung vom Westen vorschreiben lassen. Darin sind sich die beiden tatsächlich sehr einig, aber als große Freunde würde ich die beiden jetzt doch nicht bezeichnen.
In den letzten Jahren wurde immer etwa wieder der Vorwurf einer antijüdischen Gesinnung erhoben gegen Solzhenitsyn. Ist das ein berechtigter Vorwurf?
Ja, in kurzen Worten, ja. Er hat auch den russischen Tschetschenienkurs unterstützt. Das hat meines Erachtens auch zu Recht bei vielen Kopfschütteln verursacht. Aber all dies sollte meines Erachtens natürlich seine ganz großen Verdienste trotzdem nicht schmälern.
Mit Solzhenitsyn ist zweifellos ein ganz wichtiger Zeitzeuge gestorben. Aber wie ist das eigentlich als Mann der Literatur? Gehört er da auch zu den ganz Wichtigen? Ist er immerhin Nobelpreisträger?
Ja, sicher. Solzhenitsyn hat sehr minutiös, sehr sorgfältig, etwas barock vielleicht formuliert. Aber das Wichtigste seiner Schriftstellerei war eben doch das Beschriebene selbst, der eigentliche Inhalt. Und im Falle von Alexander Solzhenitsyn bei diesem Thema ist das ja wohl auch verständlich. Über so viel ergreifende Authentizität kann ja zum Glück, muss man sagen, nicht jeder Schriftsteller verfügen. Solzhenitsyn war ein großer Schriftsteller gewiss, aber vor allem eben auch ein unerschrockener Zeitzeuge einer tragischen Periode der Sowjetgeschichte.
Peter Gistling über Alexander Solzhenitsyn, der in der Nacht auf heute im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Schon seit Monaten ist China daran, die perfekte Kulisse für den Olympiastart am Freitag herzurichten. Und dann, dass Terroristen richten in einer Polizeistation in der westchinesischen Provinz Xinjiang ein Blutbad an, 16 tote Polizisten, ebenso viele Verletzte. Verantwortlich für den Anschlag seien uigurische Terroristen, sagen die Behörden. Das hat Konsequenzen in der Provinz Xinjiang, wo 8 von 20 Millionen Einwohnern zur muslimischen Minderheit der Uiguren gehören. Das hat aber auch Konsequenzen in der Olympiastadt. Aus Peking, Peter Achten.
Noch am Freitag sagte der oberste olympische Sicherheitschef hier in Peking, dass die größte Gefahr von uigurischen Terroristen ausgehe. Niemand hat das, vor allem im westlichen Ausland, so recht geglaubt. Und heute ist es im fernen Kaschgar doch geschehen. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Seit Monaten nämlich haben die Behörden mit einem Großaufgebot von bewaffneter Volkspolizei und Armee versucht, allen erdenklichen terroristischen Eventualitäten zuvorzukommen. Ohne Erfolg, wie sich heute gezeigt hat. In den ersten 6 Monaten sind nach chinesischen Angaben in der uigurischen autonomen Region Xinjiang 82 Personen verhaftet worden. Als die olympische Fackel im Juni durch Kaschgar getragen wurde, glich die Stadt einem Heerlager. Die chinesischen Sicherheitskräfte waren gewarnt. Tatsächlich gibt es einige wenige kleine Extremistengruppen, die zu allem entschlossen sind. Einige ihrer Kämpfer wurden in den 80er und 90er Jahren nachweislich von den Taliban und von Al-Qaida in Pakistan und Afghanistan ausgebildet. Das ist auch der Grund, weshalb die Kämpfer selbst von den USA heute nicht mehr als Freiheitskämpfer, sondern als Terroristen bezeichnet werden. In Peking versuchte heute der Sprecher des Olympischen Organisationskomitees, Sun Wei-de, die internationale Öffentlichkeit zu beruhigen. China sei absolut in der Lage, sichere und friedliche Spiele zu garantieren, sagte er. Das Attentat wird fern der Olympischen Spiele vor allem für die Lokalbevölkerung in Xinjiang Folgen haben. Die uigurische muslimische Minderheit wird in Zukunft von den han-chinesischen Behörden noch genauer überwacht. Das Gefühl der Uiguren, kulturell und religiös benachteiligt zu sein, wird mithin in einem Klima des Misstrauens wachsen.
Peter Achten in Peking. Wenn Nomen Omen ist, dann ist Ilka Başbuğ für seinen neuen Job prädestiniert. Ilka Başbuğ heißt auf Alttürkisch oberster Heerführer. Und genau das ist er seit heute. Der Chef der mächtigen türkischen Armee. Und damit auch der Gegenspieler von Tayyip Erdogan, dem Premier von der islamisch-konservativen Partei AKP. Doch wer ist der oberste Heerführer Ilka Başbuğ? Türkei-Korrespondent Werner von Kent.
Als das Verfassungsgericht vor einer Woche überraschend gegen das Verbot der regierenden islamistischen AKP urteilte, getrauten sich am Abend einige Journalisten bei einem Empfang in Ankara Generalstabschef Büyük Anıt nach seinem Kommentar zu fragen. Wütend hatte dieser geantwortet: Soll ich Ihnen sagen, mir gefällt das Urteil, oder soll ich Ihnen sagen, mir gefällt es nicht? Die Armee steht dort, wo sie immer gestanden hat. Daraufhin waren Wut entbrannt weggelaufen. Eine solche emotionale Explosion muss man bei Büyük Anıt's Nachfolger İlker Başbuğ nicht erwarten. Er ist der kühle Stratege, der freundlich, aber zugleich eiskalt bleibt. In den Streitkräften gilt er als hochintelligenter Analytiker und als solcher auch als ernstzunehmender Gegenspieler von Ministerpräsident Erdogan und von Präsident Gül. Eines ist dabei sicher: İlker Başbuğ wird noch viel stärker als sein Vorgänger darauf achten, dass die Regierung die von der Armee gezogenen sogenannten roten Linien nicht überschreitet. Eine rote Linie betrifft zum Beispiel das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Ämtern oder an den Universitäten. Eine andere rote Linie hat die Generalität schon vor langer Zeit auf Zypern gezogen. Eine einheitliche Republik Zypern, eine Lösung, über die gegenwärtig auf der Insel wieder verhandelt wird, ist aus der Sicht der Militärs inakzeptabel. Weitere rote Linien gibt es in der Kurdenfrage, im Verhältnis zum Nachbarland Irak und in den Beziehungen zu den irakischen Kurden. İlker Başbuğ muss allerdings aus einer völlig neuen Position heraus handeln. Die Armee, einst das mächtigste Glied im türkischen Staat, ist in der Defensive. Sie ist angeschlagen durch immer neue Enthüllungen, die trotz Dementis doch wieder auf Verwicklungen von hohen Militärs im Ergenekon-Skandal verweisen. Die rechtsnationalistische Ergenekon-Gruppe soll in den letzten 20 Jahren unzählige Morde verübt haben, unter anderem auch den Mord am armenischstämmigen Journalisten Hrant Dink. Auch wird die Gruppe davon bezichtigt, einen Putsch gegen die Regierung Erdogan vorbereitet zu haben. Bislang ist nicht restlos geklärt worden, ob der heute zum zweiten Mann aufgestiegene General Kozaner nicht doch vom Mordkomplott gegen Hrant Dink gewusst hatte. Zwei Gendarmerieoffiziere hatten ausgesagt, sie hätten von höchster Stelle den Befehl erhalten zu schweigen, als sie ihre Vorgesetzten über den geplanten Mord informieren wollten. Kozaner war damals Chef der Gendarmerietruppen. Die Regierung verspürt momentan offenbar wenig Lust, diesen Skandal wirklich tiefgehend aufzuklären. Auch das scheint Teil des Kompromisses zu sein, der dazu geführt hat, dass die Mehrheit der Verfassungsrichter es vor einer Woche bei einer ernsten Verwarnung der Islamisten bewenden und die Partei nicht verbieten ließ.
Werner von Chentz im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Die Lohnforderungen der Gewerkschaften als alljährliches Ritual mit mäßigem Erfolg. Scherzartikel unter der Gürtellinie als Deutungshilfe für den amerikanischen Bürgerkrieg vor 143 Jahren. Doch zunächst wagen wir einen Seitensprung. Polo Hofer verkündete die Botschaft schon in den 80er Jahren. Ungeschützten Geschlechtsverkehr außerhalb einer festen Beziehung gibt es nicht, darf es nicht geben. Diese Regel hat auch heute noch ihre absolute Gültigkeit. Aber in festen Beziehungen dürfen laut den Schweizer Gesundheitsbehörden HIV-Positive unter gewissen Umständen auf ein Kondom verzichten. Diese neuen Schweizer Regeln gelten seit rund einem halben Jahr. Sie sind umstritten und führen in der Fachwelt zu Diskussionen, derzeit zum Beispiel an der Internationalen AIDS-Konferenz in Mexiko. Der Bericht von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Seit Januar gelten in der Schweiz neue HIV-Präventionsregeln für Paare, in denen der eine Partner HIV-positiv ist und der andere negativ. Die Eidgenössische Kommission für AIDS-Fragen teilte damals mit, das Risiko einer HIV-Ansteckung sei vernachlässigbar klein, falls der HIV-positive Sexpartner unter einer hochwirksamen, ärztlich kontrollierten HIV-Therapie stünde. Allerdings dürften keine anderen Geschlechtskrankheiten vorliegen, wie etwa Syphilis, denn diese könnten eine HIV-Übertragung begünstigen. Unter diesen Bedingungen und nur unter diesen Bedingungen könne ein gesunder HIV-negativer Partner sich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem HIV-positiven Menschen einlassen. In der Fachwelt löste die Schweizer Abkehr vom absoluten Kondomgebot ein gemischtes Echo aus. Das zeigte die gestrige Diskussion am Internationalen AIDS-Kongress in Mexico City deutlich. Uneingeschränkt gelobt wurden die Schweizer Präventionsregeln von den betroffenen Organisationen. Nikos Dedes von der European AIDS Treatment Group sagte, die Schweizer Präventionsregeln würden die Realität viel besser abbilden als das in anderen Ländern gängige absolute Kondomgebot. Denn der Verzicht aufs Kondom sei bei vielen Paaren, bei denen ein Partner HIV positiv sei und der andere negativ, schon längst die Norm.
Unsafe sex practices between couples has been the norm rather than the exception, and the fact that doctors were not willing to listen did not help.
Die Erkenntnis, dass das Ansteckungsrisiko bei einer wirksamen AIDS-Therapie minimal sei, habe sich in betroffenen Kreisen schon lange herumgesprochen, so Dedes. Dass die Schweiz dieses Wissen nun von offizieller Warte her bestätigt, das wird jedoch auch kritisiert, etwa von der AIDS-UNO-Behörde UNAIDS. Denn die neuen Schweizer Präventionsregeln könnten missverstanden werden, warnte UNAIDS-Expertin Catherine Hankins am Kongress.
If the message is misinterpreted to equate treatment with prevention,
gelte die Behandlung mit AIDS-Medikamenten erst einmal als wirksame Prävention, könnten die Menschen leicht sorglos werden und vorschnell aufs Kondom verzichten. Das könnte zu einem Anstieg der Infektionen führen. Die neuen Schweizer Regeln könnten, so befürchten Experten außerdem, die schwierige Präventionsarbeit in den Entwicklungs- und Schwellenländern unterminieren. Dort machen die neuen Regeln keinen Sinn, weil die medizinische Infrastruktur für eine genau überwachte AIDS-Therapie fehlt. Diese Sicht teilt zwar auch die WHO, doch die Weltgesundheitsorganisation findet auch positive Worte für das Schweizer Vorgehen. So sagte der AIDS-Experte Charlie Chilks kurz vor dem Kongress gegenüber Schweizer Radio DRS.
Switzerland has been looking quite carefully at what the impact is of treatment on HIV transmission. And they've opened up a very important debate.
Die Schweiz habe sehr sorgfältig geprüft, welchen Einfluss die Behandlung mit den hochwirksamen AIDS-Medikamenten habe auf die Ansteckungsgefahr. Und das habe nun zu einer äußerst wichtigen Diskussion geführt. Es gehe darum, so Chilks, das Leben von HIV-Positiven so weit wie möglich zu normalisieren, ohne dass ihre Sexpartner gefährdet werden. Pietro Vernazza, der Präsident der Eidgenössischen Kommission für AIDS-Fragen, der die Schweizer Position in Mexico City darlegte, sagt, das Problem bei dieser Diskussion sei,
dass wir uns in einem Bereich befinden, wo man nicht ganz einfache Studien hat, die man systematisch erarbeiten kann und ein klares Statement machen kann, sondern dass wir wirklich in einer Situation sind, wo wir aus verschiedenen Umständen ableiten müssen, dass es sich um ein sehr, sehr tiefes Risiko handelt.
Klarere, wenn auch kaum eindeutige Hinweise kann vielleicht eine Studie mit 600 Paaren liefern, die an der AIDS-Konferenz in Mexico City vorgestellt wurde. Die ersten Resultate gibt es allerdings frühestens in 8 Jahren.
Vier bis 5% mehr Lohn, diese Forderung der Gewerkschaften ist gewissermaßen ein sommerliches Ritual, denn im Herbst werden in den Betrieben mit Gesamtarbeitsverträgen die Löhne ausgehandelt. Außergewöhnlich in diesem Jahr ist, dass die Nationalbank sich einmischt und die Gewerkschaften vor zu hohen Lohnforderungen warnt. Die Währungshüter fürchten sich vor der Lohnpreisspirale, doch die Gefahr, dass diese Spirale in Gang kommt, ist klein. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz.
Von der Lohnpreisspirale ist die Rede, wenn steigende Gehälter von den Unternehmen über höhere Produktepreise wieder an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden. Das heizt die Teuerung an, was zu weiteren Lohnforderungen führt. Davor hat die Nationalbank Angst, denn die Teuerung dürfte in diesem Jahr wegen den hohen Rohstoffkosten etwa 2,5%, vielleicht auch etwas mehr erreichen. Das ist deutlich mehr, als die Währungshüter für die Preisstabilität als oberste Limite gesetzt haben, nämlich 2%. Gegen die Rohstoffpreise kann die Nationalbank nichts tun. Die Warnung vor steigenden Löhnen hingegen dürfte als Schützenhilfe für die Arbeitgeber gedacht sein, wenn diese im Herbst in die Lohnverhandlungen steigen. Eigentlich unnötig, sagt Professor Klaus Armengeant, Politikwissenschaftler an der Uni Bern.
Die Gewerkschaften können in der Schweiz nur sehr schwer an der Lohnpreisschraube drehen, weil ihnen die Macht in vielfacher Weise fehlt.
Im Gegensatz zu anderen Ländern werden die Löhne in der Schweiz meist nicht branchenweit festgelegt, sondern in den einzelnen Betrieben, was die Gewerkschaften schwäche. Daneben fehle es ihnen auch an der Kampfkraft.
Die Gewerkschaften haben ein Problem mit geringen Mitgliederzahlen, mit fallenden Mitgliederzahlen. Und diese Mitglieder, diese relativ wenigen Mitglieder, sind nicht ganz leicht zu mobilisieren.
Und gerade dort, wo die Löhne besonders tief sind, im Detailhandel und im Gastgewerbe, sind die Gewerkschaften schlecht vertreten. Dass der Einfluss der Arbeitnehmervertretungen auf die Lohnentwicklung bescheiden ist, zeigen auch die Zahlen. Die Gewerkschaften fordern zwar Jahr für Jahr mehr Lohn, 2 bis 3-mal mehr als die Teuerung. Tatsächlich sind die Löhne pro Arbeitsstelle in den letzten Jahren aber nur leicht über der Inflation gewachsen, sagt Jochen Hartwig von der KOF, der Konjunkturforschungsstelle der ETH.
Wenn wir im Schnitt der letzten 10 Jahre eine Teuerung von knapp unter 1% hatten, hatten wir eine Lohnentwicklung von knapp über 1%. Also es gibt leichte Reallohngewinne.
Wobei es meist nur in Jahren mit niedriger Teuerung und guter Wirtschaftslage zu Reallohnerhöhungen kam. Auch für das laufende Jahr rechnet die KOF mit einer Lohnerhöhung von lediglich 2%. Deshalb sieht auch Jochen Hartwig keine Gefahr für eine Lohnpreisspirale.
Im Moment scheint wenig auf eine Lohnpreisspirale in der Schweiz hinzudeuten.
Die KOF berechnet aber nicht nur die Lohnentwicklung pro Arbeitsplatz, sondern auch das Lohneinkommen insgesamt. In dieser Rechnung spielen auch die Boni eine Rolle und die Entwicklung der Löhne, die durch Arbeitsplatzwechsel möglich sind. Faktoren, die dem Einfluss der Gewerkschaften entzogen sind. Und hier liegt das Lohnwachstum etwa 0,5% höher als bei der Lohnentwicklung pro Arbeitsplatz. Die Löhne in der Schweiz steigen moderat, das zeigen die Erfahrungen. Die gewerkschaftlichen Forderungen sind das eine, die Realität, bestimmt durch den Arbeitsmarkt, die Inflation und die Produktivität, ist jeweils etwas anderes.
Dreht sie sich oder dreht sie sich nicht die Lohnpreisspirale? Das war ein Bericht von Sabine Manz. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 33 Minuten. An dieser Stelle geht es in den nächsten 2 Wochen immer in die USA. Wir wiederholen die Serie unserer Mittagssendung. Amerika wählt im November einen neuen Präsidenten. Aber welches Amerika? Das Land ist so groß und so unterschiedlich vielgestaltig, dass unsere beiden USA-Korrespondenten zu einer Reise quer durch Amerika aufgebrochen sind, um dieses Land im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Sie reisen von der Ost- und der Westküste in die Mitte Amerikas und werden sich in 2 Wochen in Kansas treffen. Startpunkt an der Ostküste ist die berühmte Boone Hall Plantation bei Charleston in South Carolina. Eine alte Baumwollplantage, wie aus dem berühmten Film «Vom Winde verweht». Doch im alten Süden ist die Vergangenheit ganz und gar nicht «vom Winde verweht», sondern noch höchst kontrovers. Der amerikanische Bürgerkrieg zwischen den sklavenhaltenden Südstaaten und den Nordstaaten, obwohl seit mittlerweile 143 Jahren zu Ende, prägt den amerikanischen Süden bis heute ganz entscheidend. Die Reportage von Peter Vögeli.
96 Eichen, die spalier stehen. 96 Eichen, deren immergrüne Baumkronen ein Blätterdach bilden, romantisch behangen mit spanischem Moos. 96 patriotische Eichen, deren Holz so hart ist, dass George Washington es deshalb zur patriotischen Pflicht der Plantagenbesitzer machte, diese sogenannten Live Oaks zu pflanzen, damit deren Holz für Kriegsschiffe verwendet werden konnte. 96 Eichen, die eine 800 Meter lange Zufahrt zur Boone Hall Plantation bei Charleston in South Carolina säumen, 96 Eichen, die eine glanzvolle Kulisse des alten amerikanischen Südens bilden, wie er im Hollywood-Klassiker «Vom Winde verweht» beschworen wurde. Wer möchte nicht im Angesicht dieser 96 Eichen, die zusammen über 25.000 Jahre alt sind, jede einzelne 265 Jahre, wer möchte nicht vor dieser Kulisse den Bund fürs Leben schließen? Abby und Elijah möchten.
I, Abby, take you, Elijah, to be my husband.
I, Abby, take you, Elijah, to be my husband.
And I promise before God and these witnesses.
Boone Hall Plantation sei bis Mitte 2009 fast jedes Wochenende mit Hochzeiten ausgebucht, erzählt Bob Altman, der Touristengruppen über die prächtige Plantage führt. Und angeblich liegt Charleston hinter Las Vegas auf Rang 2 bei den beliebtesten Hochzeitsdestinationen der USA.
Elijah, you may kiss your bride.
My honor and my privilege to introduce for the very first time Mr. and Mrs. Elijah Roberts.
Boone Hall Plantation ist das, was sich der Laie unter dem Grand Old South vorstellt. Touristen aus aller Herren Ländern pilgern hierher, um einen Blick auf die einstige romantische und glanzvolle Welt zu werfen, die seit dem amerikanischen Bürgerkrieg vom Winde verweht ist. Doch der Bürgerkrieg und die Vergangenheit sind hier im Süden nicht wirklich verweht. Schwarze Touristen sieht man auf Boone Hall Plantation kaum. Das bestätigt der schwarze Frank Murray, der den Besuchern der Plantage eine Tour d'horizon durch die Kultur der schwarzen Sklaven bietet. Über 90% seines Publikums seien Weiße.
At least 92-93% of our audience are white. Black are more reluctant to even talk about it.
109 verschiedene Dialekte hätten die westafrikanischen Sklaven gesprochen und deshalb hier im Süden der USA die Kunstsprache Gala entwickelt, mit der sie sich verständigen konnten, erzählt Murray. Die Frage, kommst du aus Washington D.C., klingt in Gala so.
Hunter come from Washington D.C. up yonder. Hunter come from Washington D.C. up yonder. That means you come from Washington D.C. up there.
Doch obwohl Murray Einblick in eine reiche Welt gibt, welche die wenigsten Zuschauer kennen, beschleicht einem doch ein ungutes Gefühl angesichts der Weißen, die den Schwarzen auf der Bühne bestaunen. Für gewisse Schwarze seien die alten Baumwollplantagen um Charleston, die von schwarzen Sklaven bewirtschaftet wurden, dasselbe wie für Juden die Konzentrationslager Auschwitz oder Dachau, erzählt Alexander Sanders, der frühere Vorsitzende des Appellationsgerichts von South Carolina und Rektor des College von Charleston, einer der früheren Honoratioren der Stadt.
I was surprised to learn this some years ago. These plantations around Charleston are viewed by some African Americans like Jews view Auschwitz or Dachau. They're not happy.
Osei Chandler, ein Schwarzer, der früher in Charleston Jugendarbeit betrieben hat und heute unter anderem eine wöchentliche Radiosendung moderiert, die sich den schwarzen Wurzeln verschiedenster Musikrichtungen widmet. Osei Chandler erinnert sich, wie er 1981 mit einem Team von schwarzen Jugendlichen an einem Fußballturnier auf Boone Hall Plantation teilgenommen hatte, gegen den Willen vieler aus der schwarzen Gemeinde. Als sie mit dem Bus die lange Allee entlang gefahren seien, habe er auf die ehemaligen Behausungen der Sklaven gezeigt und seinen jungen Spielern erklärt, heute machen wir unsere Vorfahren stolz und die einstigen Herren werden sich im Grab umdrehen.
I told the kids, we're going to make those masters spin in their graves, we're going to make our ancestors proud.
Der amerikanische Bürgerkrieg ist hier im Süden nicht vorbei. Man braucht bloß einen der Talk-Radio-Sender anzudrehen, um täglich daran erinnert zu werden. Talkmaster Rocky D. beispielsweise stellt täglich eine Frage zum amerikanischen Bürgerkrieg, einem Krieg, der vor 143 Jahren zu Ende ging. Wo fand die Schlacht von Ezra Church 1864 statt, lautet die Frage heute.
All right, here's the question. It was on this date in 1864 that the Battle of Ezra Church was on. What state was that? You tell me. 556-1250.
In Georgia, lautet die Antwort, damals habe eine Südstaatenarmee versucht, Atlanta vor den mordenden und brandschatzenden Truppen des Nordstaatengenerals Sherman, den Moderator Rocky D., Nazi Boy Sherman nennt, zu schützen.
To try to break the hold that William Tecumseh, Nazi Boy Sherman, had on Atlanta. But it didn't work.
Nicht genug. Als 2004 die Besatzung des Südstaaten-U-Bootes Hunley, das während des amerikanischen Bürgerkriegs als erstes U-Boot überhaupt ein feindliches Schiff versenkt hatte und dabei selbst unterging,
Als die Besatzung dieses U-Bootes 2004 offiziell beerdigt wurde, geschah dies mit einer der größten Begräbniszeremonien in der Geschichte von South Carolina. Eine Parade von Männern in Südstaatenuniform und weinenden Frauen in Schwarz sei durch die Straßen von Charleston gezogen, erinnert sich der schwarze Geschichtsprofessor Bernard Powers.
And they had a march with people decked out in Confederate military regalia and mourning women dressed in black.
Glenn McConnell, der für die Republikaner im Senat von South Carolina sitzt, spricht sogar von bis zu 140.000 Teilnehmern.
Somewhere between 75 and 140.000 people were out in the streets and at the cemetery that day.
Glenn McConnell führt einen Laden mit Südstaaten-Memorabilia in Charleston. Einer der Renner sei Toilettenpapier mit dem Konterfei des berüchtigten Nordstaaten-Generals Sherman.
Now one of our biggest sellers, we completely sold out of it right now. General Sherman, we produce a toilet paper with his face on it. It sells, it's just an unbelievable seller.
McConnell fehlen die Worte, um den Erfolg des Sherman-Klopapiers zu beschreiben. Fast ebenso beliebt sei die Figur eines Rehkitz auf einer Südstaatenflagge, aber nur dank der Flagge. Neben Büchern und Gemälden kann man schließlich auch noch einen Plastikchip kaufen und in die Sherman-Klopapierrolle stecken. Jedes Mal, wenn man am Papier zieht, ertönt die Südstaatenhymne.
If you stick that in the toilet paper, when you pull on the toilet paper, it'll play Dixie.
Doch hinter diesen Scherzartikeln unter der Gürtellinie steckt mehr.
In the minds of many in the South, especially Southern whites, the war is not really over, except the battle is today over the way in which we understand the war.
Zwar werde nicht mehr physisch auf dem Schlachtfeld gekämpft, aber heute gehe es um die Deutungshoheit über den amerikanischen Bürgerkrieg, sagt der schwarze Professor Bernard Powers. In einem Wort, für den Süden, sprich für viele Weiße, geht es um die Ehre, um den Platz in den Geschichtsbüchern. Darum, ob der Süden auf der Schandbank sitzt oder einen ehrenvollen Platz in der Geschichte besetzen darf. Die Südstaatenflagge, die sogenannte Battle Flag mit den gekreuzten Balken, sei vom Ku Klux Klan und anderen rassistischen Vereinigungen zu Unrecht vereinnahmt worden, sagt John Dangerfield, ein Biker mit einer mächtigen Südstaatenflagge auf dem linken muskulösen Oberarm. Der Süden habe den Bürgerkrieg verloren und die Niederlage akzeptiert. Was die Weißen im Süden heute umtreibe, sei der Vorwurf, sie seien für die schlechte Sache, die Sklaverei, eingestanden.
Because we keep having it shoved in our faces that we did something wrong and all we did was try to protect what we had.
Die Südstaatenflagge sei ein Symbol für das Erbe und die Lebenskultur des Südens, nicht für Sklaverei und Rassismus. Der Bürgerkrieg sei nicht in erster Linie der Sklaverei wegen ausgefochten worden, sondern um das verfassungsmäßige Recht, einen eigenen Staat zu bilden. Über 90% der Südstaatler hätten keine Sklaven gehalten. Schwarze hätten sogar selbst Sklaven besessen und auf der Seite des Südens gekämpft, lauten die Argumente des Südens. Die Sklaverei sei das Fundament der Gesellschaft des Südens gewesen. Nur wenige Schwarze hätten auf der Seite des Südens gekämpft und seien erst kurz vor der endgültigen Niederlage in die Armee eingegliedert worden. Viele Städte wie Charleston hätten zwar keine Sklaven besessen, sie aber gemietet. Schwarze hätten ihre eigenen Familien offiziell gekauft und seien deswegen doch keine Sklavenbesitzer, lauten die Gegenargumente. Die Fakten beider Seiten sind nicht falsch. Die große Frage ist nur, wie man sie richtig gewichtet. Der amerikanische Bürgerkrieg ist nach wie vor ein heikles Thema, ähnlich wie die Vergangenheit in Deutschland. Kein Krieg hat mehr Opfer gefordert als der amerikanische Bürgerkrieg, über 600.000, rund 2% der damaligen Bevölkerung. Der Bürgerkrieg werde erst dann Geschichte sein, wenn die Südstaatenflagge im Museum ausgestellt werde. Und das könne noch lange dauern, meint Alexander Sanders, der frühere Vorsitzende des Appellationsgerichts von South Carolina und einstiger Rektor des College von Charleston.
Probably when that Confederate battle flag is put in a museum, that probably be the last battle. I don't know. Some people say with 100 years, a millennium from there. I don't know.
Wann das sein werde, keine Ahnung, sagt Sanders. Vielleicht in 100 Jahren oder in 1000?
Peter Vögerli in South Carolina, von wo aus er nun immer weiter nach Westen fährt, bis in die Mitte der USA. Sein Korrespondentenkollege Max Ackermann startet an der Westküste. Seine Reise nach Kansas beginnt auf einer sturmumtosten Inselgruppe vor der Küste Kaliforniens. Und diese Reportage erwarten wir morgen zu hören um 13 Uhr im Rendezvous und in der Wiederholung im Echo der Zeit. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich war Roman Fielinger für die Nachrichten, Georg auf der Mauer. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.